Hi. Endlich wieder eine neue Folge Perspektivenwechsel und ich gelobe Besserung. Es kann nicht sein, dass da einmal im Monat eine Folge rauskommt. Ich gelobe Besserung. Ich werde jetzt mindestens 14-tägig eine Folge raushauen. Dafür habe ich heute eine wirklich tolle Folge im Gepäck. Sehr inspirierend. Ich hoffe, euch geht's genauso. Egal, ob man in einer Führungsposition ist oder ob man Angestellter ist oder ob man selbstständig ist, diese Folge ist für jeden, auch für all jene, die vielleicht gerade keinen Job haben. Bodo Jansen ist Unternehmer, hat eine Hotelkette von seinem Vater übernommen, der überraschend bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen ist. Sehr jung hat er damals die Hotelkette übernommen, ist mittlerweile Bestseller-Autor von sehr vielen Büchern. Ja, und Bodo Jansen hat damals, als er die Firma übernommen hat, eine Mitgliederbefragung über sich ergehen lassen müssen, wo herauskam, dass die Mitarbeiter glücklicher wären, wenn er nicht da wäre. So, dem vorausgegangen ist noch eine andere arge Geschichte. Mit 24 ist er entführt worden. Sein bester Freund hat ihn reingelegt. 8 Tage lang war er bei den Entführern. Jeden Tag hat er eine Scheinhinrichtung erlebt. An einem Tag hat er wirklich abgeschlossen gehabt. Da hat er wirklich losgelassen vom Leben, hat wirklich gesagt, okay, es ist, wie es ist. Und das war eine riesengroße Veränderung, vor allem auch später in seinem Leben. Denn kurz nach der Entführung, als er wieder freigekommen ist, mit Lösegeldübergabe und allem drum und dran, da hat er sich versteckt hinter Alkohol und Party und Co. Dann eben ist sein Vater gestorben, dann hat er das Hotel übernommen, die Hotelkette übernommen, dann diese arge Mitarbeiterbefragung. Und vor mittlerweile 14 Jahren ist er dann ins Kloster gegangen und hat die Stille gesucht und hat das alles aufgearbeitet. Und hat Antworten für sich gefunden, aber auch vor allem für sein Unternehmen, für die Hotelkette, für seine Mitarbeiter. Die Hotelkette ist mittlerweile mega erfolgreich, die Zahlen werden immer besser. Die Mitarbeiter sind super zufrieden und glücklich. Warum? Wie er mit ihnen umgeht, was da ihm als essentiell erscheint, dass zum Beispiel auch ganz wenige Menschen und Mitarbeiter krank sind, das wird er in diesem Podcast-Interview verraten. Er wird uns auch verraten, wie wir mit der aktuellen Zeit, mit dieser volatilen Zeit umgehen können. Ich glaube nämlich immer, dass auch schwierige Zeiten so gut sein können. Wir müssen nur wissen, wie wir es angehen. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten einfach gelernt, dass es keine Probleme gibt. Unsere Eltern und Großeltern, naja, unsere Eltern nicht, aber unsere Großeltern, die haben da eine andere Zeit erlebt. Das heißt, auch wir können es lernen, mit unsicheren, volatilen Zeiten umzugehen. Und was da die Schlüsselelemente sind, nennen wir es mal so, ich finde, Bodo Jansen fasst das ganz gut zusammen. Also zurücklehnen und genießen. Bodo Jansen hier bei mir im Podcast. Und wenn ihr ihn sehen wollt, wenn ihr mich und ihn sehen wollt, den Podcast gibt es auch auf YouTube. Subscribe dort sehr gerne, teilt die Folge wahnsinnig gerne, damit die Community auch größer wird. Und vielen, vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die lieben Nachrichten, die ich ganz oft bekomme und für die Ratings, die ihr abgebt, auch wenn ihr den Podcast hört oder die Bewertungen. Das bedeutet mir alles voll viel und das hilft mir natürlich auch bei dieser Arbeit. Und ja, ich hoffe, euch inspiriert das Gespräch genauso wie mich. Viel Spaß.
Bodo Jansen, danke vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast, dass du da wieder für den Podcast ein bisschen Inspiration parat hast. Bin ich überzeugt von, nämlich.
Schauen wir mal.
Du, wir sind einfach in so einer volatilen Zeit und ich kenne es, ich bekomme es einfach bei mir rundherum mit an allen Ecken und Enden. Und die Jobs purzeln und Unternehmen gehen pleite oder müssen Konkurse anmelden oder Startups, die keine Finanzierung mehr bekommen. Also wirklich, ich bin so breit aufgestellt in meinem Freundeskreis. Die einen sind angestellt, die anderen selbstständig und überall ist das gleiche Thema. Menschen verlieren die Jobs, Angst, Unsicherheit kommt auf, die Jugend, die eh nicht mehr arbeiten möchte, so heißt es auch immer. Wie nimmst denn du diese aktuelle Zeit wahr?
Ja, volatil, so wie du gerade gesagt hast, auf jeden Fall, aber nicht nur das, vor allen Dingen auch unvorhersehbar, brüchig, dynamisch, komplex. Also wir wissen letztendlich heute nicht, was morgen passiert. Und ich glaube, so geht es nicht nur uns, dir und mir und deinem Freundeskreis. Ich glaube, das spiegelt sich an ganz vielen Stellen unserer Gesellschaft wieder. Und ein Stück weit fühle ich mich zurückgesetzt, zumindest den Erzählungen nach, in eine Zeit, die ja auch voller Brüche war. Und ich glaube, das war so der Großteil der Menschheitsgeschichte.
Ja. Du schreibst es auch so in deinem Buch, dass die Zeit, die wir aktuell erleben, dass das eigentlich das Norm ist oder die Normalität ist und die letzten 70 Jahre war eher abnormal.
Ja, das ist ja, wir haben ja zumindest die Generation unserer Eltern, ich glaube ein Stück weit wir auch, haben ja doch eine sehr stabile Zeit miterlebt.
Total,
ja. So in die Nachkriegszeit und dann der Aufbruch, der wirtschaftliche Entwicklung, die damit einhergehende Stabilität, alles war am Wachsen. Das war ja wie so eine Blüte, also wie so ein Frühling letztendlich, nach einer ganz schwierigen Zeit, nach so einem ganz tiefen, starken Winter, anstrengenden Winter vor 70 Jahren, ne, entstand so eine Art Frühling. Und es gab viel Aufbruchsstimmung, es ging immer irgendwie nur nach oben. Und jetzt erleben wir gerade, dass sich das gerade wieder umkehrt und wandelt. Also es wird wieder schwieriger. Und ja, tatsächlich glaube ich, dass die letzten 70 Jahre, die wir erlebt haben, ja nicht persönlich, wir beide ganz bestimmt nicht, aber unsere Eltern, nicht repräsentativ sind für das, was die Menschheitsgeschichte ausmacht und das, was wir als verrückt erklären, eigentlich total normal ist.
Ja. Du hast aber auch so gesagt, dadurch haben wir halt ein bisschen so verlernt, damit umzugehen.
Ja, wir waren ja mal geprägt von dieser Stabilität und Planbarkeit. Also ich erinnere mich noch an mein Betriebswirtschaftsstudium. Da ging es dann um lineare Funktionen. Also es war irgendwie immer, gab es nur eine Richtung vor allen Dingen. Es war lineal, es war berechenbar. Und das ist eben das, was wir jetzt nicht mehr haben, diese Berechenbarkeit. Und das macht, glaube ich, ganz vielen Menschen Angst. Und das ist etwas, was ich auch so, womit ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, ist, dass viele von uns ja glauben, dass das, was wir Glück nennen, etwas ist, was in der Zukunft liegt. Also wir arbeiten ja dafür, irgendwann mal glücklich zu sein und irgendwie sieht der eine oder die andere das jetzt gerade in Gefahr.
Ja, das ist gut. Das ist auch total am Punkt. Das Hier und Jetzt, dass wir das als wichtiger erachten, dass wir mehr im Hier und Jetzt sein sollen, das höre ich da so ein bisschen raus. Ist das so eine Lösung, damit umzugehen?
Ja, ich erinnere mich an einen österreichischen Benediktiner, David Steindl-Rast. Er ist ja schon Mitte 90 und er erzählte in einem Buch von sich, Ich bin durch dich, so ich heißt das, von seiner Kinderzeit, wo sie gespielt haben und die durch den Krieg geprägt war und sie eigentlich nicht wussten, ob sie den Tag, den sie heute begonnen haben, am Abend noch so da sein werden.
Ja,
und er sagte, dass mit dieser Gegenwärtigkeit einher eine ganz große Lebensfreude ging. Aha. Also es gibt ja die Aussage, die ist mir auch sehr wichtig, dass der Gedanke an die Endlichkeit mir dabei hilft, die Gegenwart zu schätzen und mit Dankbarkeit zu genießen. Das ist ja auch ein Teil meiner persönlichen Geschichte. Ich habe mich ja sehr, sehr viel auch mit dem Tod auseinandergesetzt. Und das ist tatsächlich so, dass ich das für mich nachempfinden kann, dass diese Unvorhersehbarkeit mich ein Stück weit dazu auffordert, mehr in diesem Moment zu sein, weil der Gedanke an die Endlichkeit hilft mir dabei, den heutigen Tag mit Dankbarkeit zu leben. Und ich glaube, dass das eigentlich ein ganz schöner Moment ist. Wenn wir beide uns jetzt versuchen würden vorzustellen, wir haben noch 48 Stunden zu leben, mit welchen Augen würden wir dann dieses Gespräch führen, diese Welt sehen, draußen durch den Alltag gehen? Ich glaube, mit ganz anderen Augen.
Ja, definitiv. Ist es okay für dich nochmal so kurz auch in deine Geschichte reinzuschauen? Wir hatten schon mal ein wunderschönes Podcast-Interview und ich werde auch diese Folge verlinken. Also jeder, der da noch ein bisschen mehr eintauchen möchte, sehr, sehr gerne. Aber für alle, die jetzt dann noch gar nicht wissen, was meinen wir oder was meinst du? Du hast eine ziemlich arge Geschichte. Ich glaube, du warst 24, oder? Als du entführt wurdest.
Ja, also ich war ja ein junger Student und bin aus diesem Studentendasein, aus eigentlich so der Blüte, ja, so der Blüte heraus in so eine schwierige Situation gekommen. Ich bin entführt worden. Die Entführer wollten seinerzeit Geld erpressen von meinen Eltern. Und während dieser Zeit, die ich entführt worden bin, habe ich 8 Scheinhinrichtungen über mich ergehen lassen müssen. Und ich bin sehr viele Jahre vor dieser Vergangenheit geflüchtet, vor der Erinnerung an diese Vergangenheit und habe dann vor 13 Jahren mit Beginn eines Klosteraufenthaltes begonnen, darüber nachzudenken und durfte für mich erkennen, dass es in 2 Wege gibt, mit Krisen umzugehen. Die einen zerbrechen dran, während die anderen daran wachsen. Und es führt kein Weg an der Angst vorbei. Also ich habe diese Angst überwunden, sich damit zu beschäftigen Und dadurch habe ich gelernt, dass dadurch, dass mir Menschen, die mir das Leben nehmen wollten, haben sie mir eigentlich dabei geholfen, den Schlüssel für die Tür zu finden, der zu dem passenden Leben führt. Das heißt also, in der Krise als solches sind wir uns selbst am nächsten. Und wenn wir uns zutrauen, mit Krisen zu leben und zu lernen, mit ihnen umzugehen und sie zu nutzen, dann bergen sie eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, seiner Persönlichkeit ein bisschen mehr auf die Schliche zu kommen. Und das finde ich gerade so spannend an dieser Zeit, dieses Unvorhersehbare, diese permanente, vielleicht auch Angst davor, dass die uns dabei hilft, uns selbst ein bisschen bewusster werden. Wieder ein Österreicher, die ganzen klugen Menschen kommen aus Österreich. Viktor Frankl,
ja, ich liebe ihn, ja.
Ja, der sagte, es gibt so drei Quellen der Angst. Im Wesentlichen, das ist die Angst vor dem Leid, die Angst vor der Schuld und die Angst vor dem Tod. Und das Spannende ist, dass es kein Leben ohne Leid gibt, kein Leben ohne Schuld gibt und kein Leben ohne den Tod gibt. Also anstatt permanent zu versuchen, davor zu flüchten, sollten wir lieber lernen, damit zu leben.
Ja.
Oder es sogar besser zu nutzen. Das heißt, wie kann ich das, was mir leidvoll erscheint, dafür nutzen, um ein für mich gutes, passendes Leben zu finden? Wie kann ich das, was mir das Gefühl von Schuld gibt, dazu nutzen, um ein bewussteres Leben zu führen? Und das Gleiche gilt für den Tod. Wir werden nicht davor fliehen können. Und ein anderer Benediktiner, mein Mentor, Anselm Grün, der sagte, ja, ich wünsche dir ein Leben, in dem dir der Gedanke an den Tod nie verloren geht. Also dieses permanente Bewusstsein und dieser Tod, den finde ich ganz spannend, weil der Widerstand gegen den Tod steht als Widerstand gegen sehr viele Dinge, die wir im Leben hegen. Ja, also ich finde das doof, ich finde die Meinung doof, ich finde die Situation doof. Also da haben wir ja Widerstände. Du hast vielleicht auch Widerstände. Du hast einen inneren Widerstand, wenn du das siehst und wenn du das siehst.
Ja, ja.
Und wenn wir diesen, und das ist ja halt das, was ich bei der Entführung für mich erfahren durfte, im Nachhinein betrachtet, diesen Widerstand überwinde, also den Tod für mich annehme, dann überwinde ich damit auch den Widerstand gegen alles, was sich so mir entgegenstellt und lerne, mich darauf einzulassen, damit zu leben und das Beste daraus zu machen. Und das bringt da diese Zeit. Also wir erleben ganz viele Widerstände, wir haben Angst, das wollen wir so nicht, das läuft anders, als wir uns das vorstellen. Und auch Führungskräfte, ja, für die ist das ja schon eine Krise, wenn es anders läuft, als sie es wollen. Und dann einfach zu lernen, damit umzugehen, indem ich mich darauf einlasse und mir eine wichtige Frage stelle, nämlich, was wird mir dadurch jetzt möglich?
Ich liebe diese Frage. Die macht wirklich ein Tor auf in so viele Möglichkeiten, in so viele Antworten, in so viel Kreativität hinein. Also die Frage ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Deswegen ja auch wahrscheinlich der Untertitel von deinem Buch, das neue Führen, führen und sich führen lassen in Zeiten der Unvorhersehbarkeit. Weil du hast ja auch gesagt, auch die Menschen, die führen, müssen sich auch führen lassen. Und wenn es der oberste Kopf ist, muss er sich halt von den äußeren Umständen ein bisschen führen lassen, was sehr oft halt nicht so leicht fällt.
Ja, ich hatte vor kurzem ein Gespräch, seit Ende letzten Jahres gibt es einen kaufmännischen Leiter, der mich unterstützt bei uns im Unternehmen. Und wir hatten ein Gespräch und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, es bereitet mir sehr viel Freude, mich einzupassen. Ich werde mich nicht anpassen, aber ich werde mich einpassen. Und gerade heute haben wir über den Unterschied gesprochen. Anpassen ist ja, ich passe mich total dem an, was ist. Ja. Einpassen ist, ich passe mich dem ein. Das heißt, ich bleibe ein Stück weit ich selbst. Aber ich versuche mal, wie das, was ich mitbringe, mich dort einzupassen. Und das ist das gleiche mit dem Einlassen. Ne? Sich auf etwas einlassen ist nicht sich anpassen, sondern ich lasse mich darauf ein, bleibe mir aber selbst treu. Nur ich schaue, wie ich mich dort darauf einlassen kann. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Und ich glaube, das ist das, worum es ein Stück weit geht, dass wir versuchen zu lernen, uns auf das einzulassen. Das heißt nicht nur zu versuchen, über etwas zu verfügen, sondern sich auch zufügen.
Schön.
Und dann wird es manchmal ein bisschen einfacher. Und mir ist das so bewusst geworden, wenn ich so über unseren Weg denke, den ja viele als Erfolgsgeschichte beschreiben, dann auch zu sagen, hey, ja, das ist schön mit anzusehen und ich darf maximal dankbar dafür sein, nicht stolz, weil stolz darf ich auf das sein, wofür ich allein verantwortlich bin. Und das ist das, wie ich mich verhalte und wie ich mich entscheide. Aber für das, was ich erreiche, dafür darf ich maximal dankbar sein, weil es nicht allein mein Verdienst ist. Jede Begegnung, trägt zu einer Entwicklung bei. Viele Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, tragen zu der Entwicklung bei. Das heißt also, dass der Großteil unseres Erfolges, auf den ich schauen darf, auch eine Folge der Bereitschaft ist, sich den Dingen zu fügen. Mhm. Oder, um in der griechischen Mythologie zu bleiben oder zu kommen, die Gelegenheit beim Schopfe zu passen. Ja. Du kennst ja vielleicht Kronos und Kairos, kennst ja. du die Geschichte?
Ja, ja, natürlich.
Ja, also die Gelegenheit beim Schopfe zu ja. passen. Und letzte Woche war ich im Kloster, da ging es um das Thema Hoffnung.
Ja.
Und nicht Hoffnung haben, sondern Hoffnung sein. Also jeder von uns ist auch Hoffnung für jemand. Ja, mhm. Du als Moderatorin bist Hoffnung für die Menschen. Als Führungskraft bin ich Hoffnung für die Menschen. Mhm. Welche Hoffnung sie auch immer in die Begegnung mit mir legen. Und wenn ich Hoffnung bin, ja, das suggeriert ja, dass jede Begegnung mit mir bei einem anderen Menschen zu einer Entwicklung führen kann.
Ja,
wie ja, schön. Und das ist so, jede Begegnung ist Hoffnung. Und das zeigt schon, haben gar keinen Einfluss darauf, wem wir alles begegnen. Mhm. Aber jede Begegnung hat Einfluss auf uns.
Mhm.
Ja, und das ist eigentlich das Schöne, mhm. das ganz Wunderbare.
Ich würde deine Geschichte auch als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Ich weiß nicht mehr, wann ich drüber gestolpert bin, aber ich fand es so berührend, dass du den Menschen als Kern deiner Arbeit genommen hast und nicht Gewinnmaximierung und wirtschaftliche Leistung, um jeden Preis zu erhöhen, sondern um den Menschen zu stärken. Und ich habe das noch nie in meiner beruflichen Laufbahn erlebt, dass es da wirklich jemanden gibt oben, der sich anschaut, wer bin ich, wo sind meine Stärken, wo fühle ich mich denn wirklich auch gebraucht. Das ist, glaube ich, auch so ein Wort, das dem sehr wichtig ist.
Dieses Gebraucht finde ich, glaube ich, elementar. Ich habe das ganz häufig, wenn es um unsere Auszubildenden geht und wir darüber, über das die jungen Menschen sprechen im Unternehmen und dann höre ich so aus dem Umfeld, wie schon vor 10 Jahren, die können nichts, die wollen nichts, die Generation Z und die sind nur bequem, wenig Arbeit und Geld und ich dachte, das erlebe ich bei uns nicht. Und dann fragen sie, wie, das erlebst du bei uns nicht? Sag ich, nee, ich sehe Menschen, die glänzen, die leuchten in den Augen haben, die voller Begeisterung bei dem sind, was sie tun und immer wieder über sich hinaus wachsen.
Mhm.
Und da fragen sie aber, wieso ist denn das so? Das sage ich, das kann ich nicht genau sagen, aber ich habe den Verdacht, dass es daran liegt, dass wir sie nicht nur beschäftigen, sondern ihnen das Gefühl vermittelt, wirklich gebraucht zu werden.
Ja.
Und also das ist so ein bisschen wie in der Familie. Ja, ich erlebe das, habe das auch bei uns erlebt. Natürlich kann ich mit den Kindern ein Gesellschaftsspiel spielen, dann beschäftige ich mich mit ihnen oder ich beschäftige sie.
Ja.
Das hat eine andere Qualität, als wenn ich jetzt hier die Situation nehme mit unserer jüngsten Tochter vor ein paar Jahren, da haben wir einen Kaninchenstall gebaut, so Staketenzäune und haben dann da so Draht einflechten müssen und dann saßen wir dort und dann sagte meine Frau zu unserer Jüngsten, du weißt du was, Annie, das ist gut, dass du da bist. Und dann guckte sie mit ganz großen Augen, wieso denn? Dachte sie, ja, wir mit unseren dicken Fingern könnten diese Arbeit, die du machst, gar nicht fertig bekommen. Also ohne dich würden wir das gar nicht hinbekommen. Und dann guckte sie mit ganz großen Augen, bin ich wichtig? Ja, und das ist eigentlich dieses Gefühl, vollwertiger Teil einer Gemeinschaft zu sein, ja. auch in jungen Jahren, nicht das letzte Glied in der Reihe, nicht das fünfte Rad am Wagen, das beschäftigt werden will, sondern dieses Gefühl zu bekommen, es kommt auf dich an. Ohne dich geht es eigentlich nicht. Mhm. Klar, deine Aufgaben kann jemand anders übernehmen, aber dich als Mensch kann dir niemand ersetzen.
Das
du
ist
bist ein so ganz schön. Wunderbarer Teil.
Und das ist so selten, weil gerade Auszubildende, oder? Also die müssen sich mal beweisen und die werden mal geduldet und dann müssen sie wirklich zeigen, dass sie es drauf haben oder so. Das, was du beschreibst, ist ein komplett anderer Zugang. Voll schön.
Ja, also fachlich dürfen sie sich beweisen, leistungstechnisch auch, aber nicht als Mensch.
Ja, oh schön, ja.
Ja, das ist für mich das Entscheidende, dass bei dieser Haltung, die wir entwickelt haben, zählt der Mensch mehr als das, was er leistet.
Mhm.
Und das ist ganz häufig etwas, was ich in der Wirtschaft erlebe, was zu dieser Angst führt, nämlich, dass es um eine Liebe für Leistung geht, also eine bedingte Beziehung. Die Beziehung, die wir führen, geschieht unter der Bedingung, dass du tust, was ich sage und dass du leistest, was ich will.
Mhm.
Und wenn das nicht geschieht, dann stelle ich die Beziehung in Frage. Und das trifft natürlich unsere Generation total hart, weil sehr viele von uns haben Liebe für Leistung erlebt, in der Schule, von den Eltern. Und dann haben die Angst, dass das Grundbedürfnis nach Verbundenheit frustriert wird.
Ja.
So, also mache ich lieber das, was der andere sagt. Und Enttäuschung, da kommt ja auch die Aussage, ich habe Angst davor, jemanden zu enttäuschen. Ich habe Angst davor, enttäuscht zu werden, aus Angst davor, nicht mehr dazuzugehören. Und dann leben wir mehr das Leben eines anderen als unser eigenes und wundern uns, dass es uns schlecht geht und wir krank werden. Und das ist ja, es geht um diese Bedingungslosigkeit, ja, dass ich sage, okay, das war jetzt vielleicht nicht besonders toll, was hier gelaufen ist, aber deswegen stelle ich die Beziehung nicht in Frage und das gibt den Menschen Sicherheit und schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist eigentlich die Mutter jeder Entwicklung.
Hast du ganz groß auch in deinem Buch ausgeführt. Sehe ich auch so. Und du hast für die Auszubildenden, oder ihr habt für die Auszubildenden die Tour des Lebens ins Leben gerufen. Was ist das genau?
Ja, wenn du so willst, in Englisch übersetzt, ist das ein Exposure, also eine Herausforderung, eine Exposition, die jungen Menschen vor eine Herausforderung stellt, die sie so bisher vielleicht noch nicht gehabt haben, mit dem Motiv, dass sie sich selbst ein bisschen besser kennenlernen, über dieses sich selbst kennenlernen, wieder mehr Vertrauen in sich gewinnen und damit auch Vertrauen in die anderen. Und das sind halt Touren wie 2016 war ich mit Auszubildenden auf dem Kilimandscharo, 2 Jahre später in der Arktis.
Wahnsinn.
Jetzt letztes Jahr waren wir in Ruanda in einem Buschkrankenhaus und haben eine Ärztin dabei geholfen, die Patienten und deren Angehörige zu versorgen. Also sehr, sehr auch sehr, sehr harte Bilder auch teilweise, ja, die Menschen dort erlebt haben. Also da sind wir zum Beispiel in Ruanda nach dem 3. Tag alle hyperventilierenderweise umgekippt. Das war so der Moment, wo sie festgestellt haben, das ist nicht TikTok, sondern das ist ja das wahre Leben. Und das war das dann schon harter Tobak. Ja, also das, ja, sie können heute noch schlecht darüber sprechen, aber sie haben dieses Gefühl für sich entwickelt, worauf es ankommt. Und das ist eigentlich das Besondere, ja, dass sie sprachlos waren. Und ein Gefühl entwickelt haben, nachdem sie sich jetzt wieder sehen.
Ich habe im NDR, habe ich auch ein Interview von dir gehört. Ich glaube, es war NDR. Da war die Kilimandscharo-Geschichte drinnen. Und was mich so berührt hat, war dieses eine Mädchen, das in Tränen ausgebrochen ist, von der du erzählt hast, dass die zu Hause einfach immer nur gehört hat, dass sie eigentlich nichts schafft.
Ja.
Und dann sich selbst da oben erlebt und sieht, dass sie es doch schafft.
Ja,
Das finde ich
nicht
so.
nur über sich hinaus wächst, sondern auch sich so stark entwickelt, dass sie das ganze Team nach oben zieht.
Super. Das ist so berührend.
Ja.
Sich selbst
Ja, ist das.
beweisen, dass diese Glaubenssätze, die man vielleicht in sich trägt und die einem vielleicht so eine kleine Decke einziehen, dass die einfach nicht stimmen. Und diesen Moment, wenn man den erlebt und spürt, der geht unter die Haut, ja.
Ja, und wenn du so willst, es gibt ja ein indisches Bild. Das habe ich früher verwendet. Das drückt es eigentlich sehr schön aus, nämlich so wie in Indien die Elefanten dressiert werden, die jetzt für die Straßenarbeit genutzt werden. Da wird dann ja in der Regel so ein kleiner Elefant gefangen oder aus der, ja, und wird dann festgebunden an einer Kette. Und immer wenn er versucht, seinen Radius zu erhöhen, dann tut das weh. Und irgendwann bricht dieser Widerstand in diesem Elefanten. Er gibt auf. Also er hat gelernt, er kommt nicht weiter. Und dann nimmt der Sherpa dem Elefanten die schwere Kette ab, nimmt ein kleines dünnes Bändchen und es reicht ein Flock, der nur ein kleines Stück in die Erde gerammt ist. Und jede kleine Berührung am Bein, wenn der Elefant sich bewegt, gibt den Elefanten, der, es klappt nicht, es geht nicht. Und das ist die sogenannte Elefantenschnur. Und er bräuchte eigentlich gar nicht viel. Ja, um diese Schnur zu zerreißen, weil sie plötzlich ganz dünn geworden ist. Aber er hat es vergessen, wie es geht. Und das ist eigentlich das Bild, was mich damals dazu angetrieben hat, dass ich den jungen Menschen dabei helfen möchte, wie einem Elefant, sich wieder daran zu erinnern, wie viel Kraft in ihm steckt und dass dieses kleine Band, was diesen Elefanten zurückhält, eigentlich sehr schnell durchtrennt werden kann und er aus der Gefangenschaft zurück in den Dschungel kann. Ja, dorthin, wo er hingehört. Ja, und das ist das Bild, was ich auch habe, so ein Stück weit die Menschen aus ihrem erdachten, gefühlten Gefängnis heraus an den Ort zu führen, wo sie ihre Potenziale voll entfalten können.
Also wenn ich nur daran denke, dass meine Tochter vielleicht irgendwann mal irgendeine Lehre machen wollen würde und sie dann einen Chef hat wie dich, das ist so eine kostbare Arbeit, die du leistest. Total schön, danke dafür.
Ja,
Wirklich.
es bereitet mir Freude, das zu sehen.
Ja.
Und somit ist es ja auch ein ganz bisschen egoistisch, Ja, weil es tut auch mir gut, wenn plötzlich in dem Gesicht eines Erwachsenen oder jungen Erwachsenen wieder die Augen eines Kindes anfangen zu leuchten.
Mhm. Angefangen hat diese Reise ja, vor, was hast du gesagt, 13 Jahren war das, glaube ich, jetzt mittlerweile, gell?
14
Oder doch
Jahre
schon
war ich
14? Ist
im
schon
Kloster,
14?
ja.
Ja.
Ja, ja.
Also du hast das Unternehmen von deinem Vater übernommen, nachdem er beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Und da gab es dann diese ominöse Mitarbeiterbefragung, wo es halt hieß, na, was braucht ihr, um zufrieden im Unternehmen zu sein? Und dann hieß es, keinen Bodo Jansen als Chef. Also richtig harter Tobak. Wie war dein Führen damals und wie hast du es transformiert ins Heute? Also falls da jetzt Menschen zuhören, die auch führen, wie können Sie sich das vorstellen?
Also ich glaube erstmal die Quelle, aus der ich geschöpft habe bei meinem täglichen Tun, könnte unterschiedlicher nicht sein. Die Quelle, aus der ich damals geschöpft habe, war Angst.
Aha, okay. Ja.
Also der plötzliche Tod meines Vaters, ein junger Mensch, der überfordert ist, die Verantwortung zu übernehmen. Und was macht jemand, der Angst hat? Er versucht, Sicherheit zu gewinnen und sich abzusichern. Und das habe ich damals getan, indem ich halt Prozesse, Strukturen, Managementsysteme installiert habe, die mir zumindest das Gefühl gegeben haben, alles unter Kontrolle zu haben. Das war das eine. Dann natürlich das Thema Wirtschaftlichkeit. Im Unternehmen ging es damals nicht gut und auch da war die Angst, ja, davor in dieser schwierigen Situation zu bleiben. Also die Quelle war Angst,
ja,
aus der ich geschöpft habe. Und das ist letztendlich, was die Mitarbeiter für sich erlebt haben an mir ist und was die dadurch selbst entwickelt haben, war Angst. Also sie selbst haben auch Angst bekommen. Mhm. Wenn der Chef Angst hat, haben die Mitarbeiter auch Angst. Mhm. Auch wenn das nicht so sicher, nicht so wahrhaben wollen. Und Angst drückt sich ja durch ein überzogenes Verhalten zum Beispiel von Macht aus. Ja? Mhm. Also ich habe nicht nur Macht, sondern ich trage sie auch zur Schau und sage, wo es lang geht und akzeptiere wenig andere Meinungen. Also die vermeintliche Stärke, die wir heute erleben, ist ja häufig nur Ausdruck einer ganz starken Schwäche. Und das war damals ich, ja, sehr direktiv, intransparent, bestimmend, einfach den Menschen nicht gerecht werdend, den Ergebnissen gerecht werdend, ja, aber nicht den Menschen.
Mhm.
Ja, also weil ich Angst davor hatte, dass wir diese Ergebnisse nicht erzielen, die wir brauchen, um uns vermeintlich sicher zu fühlen. Und das war halt Intransparenz als Machtinstrument, Autorität, Instrumentalisierung der Menschen, die für mich nicht Subjekte, sondern Objekte waren. Ich habe sie alle gleich behandelt. Das ist ein großes Thema. Ja, Gerechtigkeit, die häufig missverstanden wird als Gleichbehandlung. Ja, wenn ich führe, dann geht es nicht um Gleichbehandlung, sondern dann geht es darum, dem Menschen gerecht zu werden. Und jeder ist unterschiedlich. Ja, da gehe ich mit dir anders um als du mit mir und ich mit jemand anders. Ja, das ist ganz normal. Wenn ich alle gleich behandle, kann nur Frust entstehen.
Ja.
Und das war so Gleichbehandlung, Konformität, Normität, starke Managementprozesse, Kontrolle. Das war eigentlich ein Riesengefängnis, was ich dort gebaut habe.
Mhm.
Und heute, und du sprachst ja von diesen volatilen, unsicheren Zeiten, einfach dieses Bewusstsein, hey, ein Großteil von dem, was uns widerfährt im Leben oder dem Unternehmen, darauf haben wir erstmal keinen Einfluss, egal wie viel Kontrolle ich habe. Und mein Verfügungsrahmen ist begrenzt. Also ich kann nicht darüber verfügen, was andere denken, was andere sagen, was andere tun. Also lerne ich, mit dem Unverfügbaren umzugehen. Und das kann ich nicht, wenn ich Angst habe, sondern letztendlich. Und dazu gab es in Österreich auch mal eine ORF-Dokumentation. Ja, das ist das Leben lieben lernen. Und das ist eigentlich die Quelle, zu lieben, was ist, bedingungslos.
Mhm.
Das ist also das, was mir das Leben präsentiert, anzunehmen und damit lernen, umzugehen. Und dann wirst du plötzlich ganz gelassen.
Mhm.
Ja, wenn du für dich diesen Entschluss, keine Entscheidung triffst, sondern Entscheidung, die überarbeite ich ja manchmal, aber diesen Entschluss fasst, das schließe ich ab, dieses Thema. Das mache ich nicht wieder auf bis zu meinem Lebensende. Ich fasse den Entschluss, dass egal, was das Leben mir beschert, dafür gut ist, mich als Mensch zu entwickeln. dann kann kommen, was will, es ist egal.
So gut. Ja. Welche Rahmenbedingungen hast du da für deine Mitarbeiter gesteckt? Welche Möglichkeiten haben die in deinem Unternehmen, dass du das eben auch förderst?
Das ist total lustig, ist das tatsächlich, weil ich hatte vor ein paar Wochen ein Interview mit der Chefredakteurin der Wirtschaftswoche. Ja. Und da sind wir zu dem Austausch gekommen, habe ich gedacht, ja, vielleicht müssen unsere Mitarbeiter so stark in ihrer Persönlichkeit entwickelt sein, weil sie sonst in dem Chaos gar nicht existieren können. Also das beantwortet eigentlich die Frage. Wir haben nicht die zweispurige, ja, die zweispurige Autobahn, sondern wir haben die achtspurige oder zehnspurige Autobahn. Und das setzt natürlich voraus, dass die Menschen eine innere Haltung entwickelt haben, weil der Rahmen von außen einfach zu groß ist, als dass er sie hält. Also die Mitarbeiter haben eigentlich einen riesen Freiraum. Klar, und auch dort ist es so, manche kommen damit zurecht, während andere vielleicht nicht so gut damit zurechtkommen. Das ist immer so ein Grad der Persönlichkeitsentwicklung. Wie weit sind die denn?
Persönlichkeitsentwicklung mit Wirtschaft zusammenzubringen oder auch, was du ja auch oft machst, ist Spiritualität mit dem Thema Wirtschaft zusammenzubringen. Für viele ist das ja noch sehr fremd. Warum sagst du nein, das gehört unbedingt zusammen?
Gut, die Begriffe dafür sind natürlich nochmal etwas anderes. Spiritualität ist, glaube ich, vom Begriff her genauso belastet wie Religion, Gott oder Glaube. Mhm. Ich glaube, da haben die Menschen sehr unterschiedliche Bilder im Kopf und aufgrund der Geschichte, auch in Verbindung mit der Kirche, nicht unbedingt immer positive. Mhm. Ja, was so an den Tag kommt. Das heißt, es geht mir weniger um die Begriffe als vielmehr um das, was dahinter steckt. Und Spiritualität bedeutet für mich zum Beispiel, das zu leben, was meiner Persönlichkeit entspricht. Friedrich Bergmann hat ja auch im Begriff des New Works gesagt, so was ist das, was du wirklich, wirklich willst. Und das ist das, worum es mir geht, egal wie wir es nennen. Dass es also darum geht, dass der Mensch sich für das einbringen kann, was seiner Persönlichkeit entspricht, was ihn begeistert. Mhm. Ja, wobei das eben nicht nur im Vordergrund stehen darf, sondern Arbeit ist nicht immer nur Begeisterung, sondern Arbeit ist auch unbequem. Ja, und das ist mir ganz wichtig. Das wird ganz häufig verwechselt. Ja. Ja, you work mit bequemer Arbeit. Und, ja. Aber es geht nicht um bequeme Arbeit, sondern es geht um eine Arbeit, die mich erfüllt.
Ja.
Und wenn mich etwas wahrscheinlich dauerhaft nicht erfüllt, dann ist das Bequemlichkeit. Mhm. Das erleben wir ja, wenn wir tatsächlich was geschafft haben. Und das ist ein großer Unterschied. Und die Gefahr sehe ich im Moment, dass viele Menschen You Work mit Bequemlichkeit verwechseln. Und genau darum geht es nicht. Mhm. Ja, es geht um dieses, sich auch immer wieder zu überwinden, vielleicht auch anzustrengen, um im Anschluss daran auf einen Tag zu schauen, wo ich sagen kann, Mensch, das erfüllt mich jetzt, das ist gut. Es war wichtig, dass ich da war. Ich konnte für jemanden etwas regeln oder ich konnte für jemanden dabei unterstützen, etwas für sich zu regeln. Also eine gute Antwort auf die Frage zu finden, was haben andere Menschen davon gehabt, dass es mich heute gibt? Und ich glaube, wenn dir so jeder mal in sich hineinhorcht und wie jeder von uns sich an irgendeinen Tag in seinem Leben erinnert, wo er einen anderen Menschen unterstützen konnte, darin ein Problem zu lösen oder etwas für sich zu gewinnen, was diesem Mensch von großer Bedeutung ist, dann ist das doch das, was uns erfüllt, oder?
Das ist Glück. Also das Gefühl von Glück hat man dann einfach, ja. Und da fand ich so, das ist mir jetzt gerade wieder gekommen, ich habe diese Passage aus dem Buch mit meinem Papa erzählt, dass du da dann irgendwann mal gesagt hast, ich ziehe da einen Deckel ein, jetzt bei der Auslastung des Hotels jetzt zum Beispiel, dass wir nicht auf 100% gehen, sondern auf 90%, denn, und diese das fand ich so gut, denn wenn sich jemand in einem Zimmer beschwert, hat der Mitarbeiter unten die Möglichkeit, ein Upgrade zu geben, weil andere Zimmer frei sind. Und damit hat der Mitarbeiter unten nicht so, oh mein Gott, ich habe nichts hinkriegt und ich kann keine Probleme lösen, sondern ich kann Probleme lösen und das macht ihn halt wieder zufrieden. Und so zu denken, das fand ich wirklich einzigartig. Mein Papa hat drauf gesagt, warum hast du mir das Buch nicht vor 10 Jahren gegeben? Weil er war auch in der Führungsposition.
Ja, ja, das ist der Unterschied zwischen Ohnmacht und Ermächtigen.
Ja.
Ja, also wenn die Menschen ohnmächtig sind, also ich ihnen keine Möglichkeit zu geben, etwas zu lösen, ja, womit sie konfrontiert werden, dann sind sie frustriert und werden krank.
Ja.
Und wenn ich ihnen die Möglichkeit gebe, das heißt, ich sie dazu ermächtige, Lösungen zu finden, dann wachsen sie über sich hinaus. Und das ist die Erfahrung, die wir machen durften, dass sich das so positiv auswirkt auf den Menschen an sich, das Umfeld, auf die Gäste. Und das ist schön zu erleben.
Und weil du ansprichst, krankmachend, ihr habt ja eine eine Rate von Krankenständen, was 2% oder wie war das?
Ja.
Was ist da normalerweise die Rate?
Also ich kenne so 11-12%.
Wahnsinn. Ja, das hat so eine große Auswirkung auf die Gesundheit, das muss man schon wirklich unterstreichen, war ja.
Ja, und gerade auch die psychischen Aspekte, ne? dass Menschen, die permanent eben ohnmächtig sind und darüber frustriert werden in ihrer Wirksamkeit, Menschen, die permanent das Gefühl haben und Angst davor haben, entbunden zu werden im Sinne von, ich gehöre nicht mehr dazu, weil ich vielleicht nicht gut genug leiste. Ja. Also das sind ja alles Faktoren, die haben eine unfassbare starke Auswirkung auf mein Stresslevel.
Ja,
ja, ich stehe ja permanent unter Stress und zwar unter einem Stress, der durch Angst geprägt ist. Und dass das irgendwann an der Gesundheit nagt, ich glaube, das ist, glaube ich, offensichtlich.
Was würdest du da Menschen raten, die sich in der Arbeit nicht gesehen, gehört fühlen, die eben diese Angst, die man so als Damoklesschwert über sich haben, so, weiß nicht, wie lange ich meinen Job noch habe, weiß nicht, ob ich gebraucht werde noch?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir eben nicht darüber verfügen können. Also sein Wohlbefinden abhängig zu machen von den äußeren Umständen ist schwierig, weil wir können diese äußeren Umstände häufig nur, wenn überhaupt, ein bisschen beeinflussen, aber wir können nicht vollends darüber verfügen. Mhm. Und Viktor Frankl, ja, wir arbeiten ja sehr stark auch auf Basis der Logotherapie, sagte, wem ich die Schuld gebe, gebe ich die Macht.
Ja.
Es geht also mehr darum, sich selbst zu ermächtigen und seine innere Zufriedenheit möglichst unabhängig von äußeren Faktoren zu gestalten. In der ethischen Philosophie spricht man von dem Begriff Eudaimonie. Und das ist ja mein persönliches Führungsziel, mit dem ich antrete, ist Eudaimonie. Das heißt, ich helfe die Menschen dabei, eine innere Gelassenheit zu entwickeln, die unabhängig von dem, was um sie herum geschieht, bewahrt bleibt. Und das geht über diese Themen Selbstführung. Ja, Selbstführung führt zu Selbsterkenntnis. Mhm. Und Stefan Zweigel sagte einmal, wer sich selbst gefunden hat, der hat nichts mehr auf dieser Welt zu verlieren. Also sich selbst genug sein. Das ist so ein Stück weit das, was dahinter steht. Und wenn jetzt jemand in so einer Situation ist, die Lösung liegt nicht im Außen.
Ja.
In der Regel nicht.
Wie kann ich mir das vorstellen, dich als Chef? Bist du da auch wirklich bei den Mitarbeitern? Arbeitest du mit den einzelnen Mitarbeitern mal mit dem einen, der in der Küche den Abwasch macht, dann mit dem jemanden, der an der Rezeption steht?
Ich suche die Begegnung.
Ja.
Und ich versuche, dass jede Begegnung Spuren hinterlässt. Mhm. Also das sind dann in der Regel keine fachlichen Gespräche, die ich führe, nichts. Im Wesentlichen nicht, sondern gerade wenn ich in Hotels unterwegs bin, nehmen wir mal das Thema Küche, hast du gerade angesprochen, ja, dann arbeite ich einfach mal in der Küche mit.
Wirklich?
Nicht um den Mitarbeitern auf die Finger zu schauen, sondern ich füge mich dann und sage so, was traut ihr mir zu, was darf ich tun? Und vielleicht ist es das Spülen, vielleicht ist es das Tomatenschneiden oder vielleicht auch mal einen Hummus machen oder ein Sorbet. Und dann füge ich mich dem. Aber diese Arbeit ist nur Mittel zum Zweck dafür, mit Menschen in die Begegnung zu kommen und zu hören. Und das ist ja auch so, Menschen, die ich höre, die fühlen sich zugehörig. Mhm. Ja, das geht dann darum, das zu hören und nicht zu bewerten, sondern einfach da zu sein und sie zu sehen, sie zu hören und vielleicht auch mal eine Frage mit auf den Weg zu geben, die sie sich dann selbst beantworten können. Mhm. Das ist meine Art, wie ich mit den Menschen umgehe. Also ich bin relativ absichtslos unterwegs, sondern ich stelle mich voll ein auf mein Gegenüber und bin einfach da.
Was glaubst du, ist die oder eine der wichtigsten Fragen im Leben oder was war für dich so eine der wichtigsten Fragen im Leben?
Also etwas, was mich sehr bewegt hat, war eine Aufgabenstellung. Da ging es darum, eine Verbindung, eine Brücke zu bauen zwischen dem, was ich als Kind geliebt habe zu tun und dem, was ich heute mache.
Okay.
Und das ist häufig die Gespräche, die ich führe mit den Mitarbeitern, gehen auch mal in Richtung Kindheit, wo ich frage so, was war denn das eigentlich? Dann erzähle ich so ein bisschen von mir. wo ich die Zeit vergessen habe, wo ich im Anschluss richtig Ärger bekommen habe zu Hause, weil ich wieder die Zeit vergessen
Was
habe.
war das? In welchen Momenten war das?
Also in jedem Fall war das immer dieses Cowboy- und Indianerspielen und du kannst davon ausgehen, dass jedes Mal, wenn wir gespielt haben, es einen Gefangenen gab und dieser Gefangene musste befreit werden. Es ging um Freiheit. Ja? Also das war immer mein großes Thema. Oder der zweite war, dass ich mich zurückgezogen habe in die Stille in mein Zimmer und dort Welten aufgebaut habe aus Playmobil, aus He-Man und Star Wars, was es alles gab. Und das war für mich damit das Größte, diese Welten aufzubauen, gestalten zu können, aufbauen zu können. Mhm. Und das findet sich ja heute wieder. Nichts anderes mache ich ja. Ja, und wenn ich dann so ein bisschen von mir erzähle, dann frage ich ja, was war denn das bei dir? Was hast du denn als Kind geliebt zu tun? Wann hast du denn die Zeit vergessen? Und da hatte ich ja zum Beispiel einen Mitarbeiter, Arne hieß der, der sagte, ja, für mich war das, wenn ich mit meinem Papa, wenn wir mit dem Camper nach Norwegen gefahren sind und dort in den Wäldern waren, dann habe ich die Wälder entdeckt und habe also ihm auch das gezeigt, was ich entdeckt habe. Und das war für mich das Größte. Und weißt du, Bodo, wenn ich heute im Hotel bin, der war Guest Relation, sagt er, dieses Hotel ist für mich der Wald und ich lade die Menschen, die hier zu Gast kommen, bei mir ein, in den Wald zu kommen. Und also diese
Wahnsinn,
diese Verbindung.
Schön. Ja.
Ja, und das ist so, das ist für mich das Wesentliche, dass wir wieder in Kontakt kommen mit dem, was wir als Kind geliebt haben zu tun.
Ja. Total schön. Wann hast du verstanden und wo hast du verstanden, dass das die erfolgreiche Art des Führens ist? Waren das Bauchgefühle? Bist du da einer Intuition gefolgt? Oder war das im Kloster damals, als du gesagt hast, ich brauche die Auszeit und ich muss da was finden?
Der Erfolg war nicht, oder das, was ich ursprünglich für mich als Erfolg definiert habe, stand im Hintergrund. Ich habe einfach nur für mich gelernt, dass das, was bisher Erfolg für mich bedeutet hat, nicht das ist, was mich wirklich glücklich macht. Und ich bin über die Auseinandersetzung mit den Krisen, genauso wie mit der Kindheit, habe ich für mich die Frage beantwortet, was ist denn das, was mich wirklich, wirklich, wirklich glücklich macht? Und es durfte ja nicht sein, was in der Zukunft liegt. Das habe ich in der Entführung gelernt. Und es durfte nicht sein, was von materiellen Dingen abhängt. Und es durfte auch nicht sein, was von einzelnen Menschen abhängig ist. Und dann habe ich für mich einfach die Frage beantwortet, indem ich gesagt habe, wenn ich in dem Gesicht eines Erwachsenen die Augen eines Kindes leuchten sehe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist das, was mich erfüllt, zu Tränen berührt. Und dann habe ich gesagt, hey, bis dahin waren die Menschen für mich Mittel zum Zweck dafür, das zu bekommen, was für mich bis dahin Erfolg bedeutete, wirtschaftlicher Erfolg und. Aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Dann habe ich gesagt, ich drehe das jetzt einfach um. Ich sage, ich bin in meiner Rolle als Unternehmer Mittel zum Zweck dafür, dass Menschen für sich das finden, was sie wirklich, wirklich, wirklich erfüllt und glücklich macht. Und wenn ich mir das Menschen stärken, ja, sie aus der Opferrolle heraus in die Eigenverantwortung zu führen, aus der Angst heraus ins Vertrauen zu führen, die Fähigkeit zu entwickeln, den Herausforderungen sich zu stellen und nicht vor ihnen zu flüchten. Und dann habe ich zu mir gesagt, wenn das Menschen stärken, das ist, wofür du jeden Tag aufstehst, dann muss ich mir Gedanken machen, was bedeutet das für die Führung? Was bedeutet das für die Kommunikation? Was bedeutet das für die Organisation? Für die Angebote und für die Produkte? Alles ist darauf ausgerichtet oder wird darauf ausgerichtet, Menschen zu stärken. Und damit musste ich nur noch die Antworten auf die Frage finden, wie kriege ich denn das hin? Und dann durfte ich erfahren, Jahre später ja erst, 3, 4, 5 Jahre später, dass das, was Götz Werner einmal gesagt hat, der Realität entspricht. Nämlich, kümmere dich um die Menschen, dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. Das war nicht planbar. Das war nicht planbar. Das wusste ich nicht. Das war mir auch egal.
Ja.
Ich wurde auch mal gefragt, Bodo, was während der Corona-Phase, was ist mit deinem Unternehmen in 5 Jahren? Sag ich, das kommt nicht so sehr darauf an, was mit meinem Unternehmen in 5 Jahren ist. Sag er, wieso das denn nicht? Sag ich, weil das Unternehmen ist nicht die Voraussetzung dafür, das zu tun, was ich liebe. Mhm. Und das kann ich auch als Kindergartengärtner, wenn du so willst.
Ja. Und vor allem, das eine schließt das andere nicht aus. Also der wirtschaftliche Erfolg, der hat sich ja, wie du auch sagst, total eingestellt und auch ganz am Ende des Buches, das neue Führen, hast du das auch einmal wirklich hingeschrieben. Das ist jetzt nicht so die Kritiker, die sagen, na eh schön, eine Selbsthilfegruppe, die sich wirtschaftlich nicht rentiert. Das ist es ja überhaupt nicht, was ja doppelt schön ist, zu sehen, dass da auch der Erfolg sich einstellt, wenn man auf den Menschen schaut.
Ja.
Deiner Meinung nach, was wird in Zukunft extrem wichtig sein? Wirtschaftlich, zwischenmenschlich und auch natürlich unter dem Titel Das Neue Führen.
Demut, Geduld und Gelassenheit in jedem Fall. Also der Mut, in die Tiefen seines Selbst hinabzusteigen und seinem Schatten ins Gesicht zu sehen. Also als Voraussetzung dafür, diese Widerstände loszuwerden. Geduld, die Dinge auch anders laufen zu lassen, als ich sie mir vorstelle. Dass meine Meinung nicht die einzige Meinung ist, sondern es sehr viele Meinungen gibt, die zu einem Weg und auch einer Lösung führen können. Und dass, egal wie die Lösung aussieht, sie in jedem Fall dafür gut sein wird, sich als Mensch weiterzuentwickeln. Diese innere Gelassenheit zu entwickeln, ist, glaube ich, elementar.
Ja.
Und das geschieht in der Regel aus meiner ganz persönlich gemachten Erfahrung aus der Gegenwärtigkeit heraus. Also sich dagegen zu entscheiden, darauf zu warten, dass es besser wird. Sondern in diesem Moment zu sein. Ja, in diesem Moment zu sein, im Gefühl zu bleiben, mit sich in Verbindung zu bleiben und diese Gedanken an das, was wir Zukunft nennen oder auch Vergangenheit, nur gezielt einzusetzen. Und ich glaube, das hilft uns dabei, innerlich gelassen zu sein.
Da kommt mir sofort deine Morgenroutine in den Kopf, um 4 Uhr aufstehen und meditieren. Ist das wahrscheinlich ein ganz großer, wichtiger Teil dessen, oder?
Es ist ein wichtiger Teil, wobei es tatsächlich mittlerweile so ist, dass ich immer weniger, also mich immer seltener dabei ertappe, Gedanken im Kopf zu haben.
Ah, okay.
Es ist tatsächlich so, dieses in Verbindung zu sein mit dem Lebensgefühl, mit dem Leben an sich. Zwar, wenn wir so mal in uns gehen, einen ruhigen Moment und die Innenseite unserer Handflächen erspüren, dann merken wir dort so ein Kribbeln.
Ja.
Und dieses Kribbeln, das kann ich auf den ganzen Körper übertragen und wahrnehmen. Und in dem Moment, wo ich das wahrnehme, denke ich nicht. Und einen weiteren Entschluss, den ich für mich gefasst habe, auf die Frage, also mir wurde mal die Frage gestellt, Bodo, was ist dein Lieblingsort? Habe ich einen Entschluss für mich gefasst. Nämlich, mein Lieblingsort ist immer das Hier und Jetzt. Und mit dem verbinde ich mich in dem Moment, wo ich dieses Gefühl wahrnehme. Und das habe ich, wenn ich abends im Bett liege zum Beispiel und es war ein Tag und ich merke, dass der ein oder andere Gedanke sich einschleicht, dann reibe ich mir die Hände, lege die an die Seite, lenke meine Aufmerksamkeit auf die Innenseite meiner Handflächen und lasse das Gefühl, was ich dort wahrnehme, durch den ganzen Körper gleiten. Und in dem Moment bin ich im Hier und Jetzt.
Bist du einfach. Schön. Ich habe eine letzte Frage immer am Ende meines Podcasts und diese Frage dreht sich um einen Titel Perspektivenwechsel. Du hattest sicher viele, aber was ist so der Perspektivenwechsel in deinem Leben gewesen, wo du gesagt hast, okay, als ich das verstanden habe oder als ich das gelernt oder erlebt habe, da habe ich einfach nicht mehr anders können, da hat mein Leben sich verändert.
Das war die Zeit in der Stille. 12 Jahre nach der Entführung. Also die Stille hat mein Leben verändert. Da in der Stille ist mein Perspektivwechsel entstanden. Ich habe auch das Buch dazu geschrieben, das Buch Stille, nur weil in ihr die Veränderung entsteht und das bringt es eigentlich auf den Punkt.
Ja.
Und die Frage wurde mir an anderer Stelle ähnlich schon mal gestellt. Was war der Moment, in dem sich für dich das Leben gewandelt hat? Das war die Stille.
Danke vielmals. Jedes Mal so inspirierend, mit dir zu reden. Vielen Dank für deine Arbeit und für deine Bücher, die ich meinem Bruder zum Beispiel gleich mal weitergeschenkt habe, als er Mitarbeiter bekommen hat. Und ja, danke vielmals für dieses Gespräch.
Ja, Barbara, ganz lieben Dank für den Austausch. Das war wirklich genauso angenehm wie schön.
Danke. Danke vielmals. Danke dir.